Ja, hallo zusammen, ich bin's, Carsten Linke. Macht es wie ich und hört euch jetzt die neue Folge Vorwärts nach weit an.
Vorwärts nach weit. Der Hannover 96 Podcast.
Herzlich willkommen zu Vorwärts nach weit, dem 96 Podcast bei meinsportpodcast.de. Schönen guten Abend, liebe HörerInnen, wir sind Mittwochabend und nehmen heute auf vor dem Spiel gegen den ersten FC Kaiserslautern. Die Gemüter nach dem Dirty Review am Sonntag haben sich ein bisschen beruhigt, wobei André ist noch nicht, deswegen ist er nicht wieder da. Der muss immer noch ein bisschen durchschnauben, damit er wieder sendefähig wird. Aber wir wollen trotzdem ein bisschen drüber sprechen, ein bisschen ohne Emotionen und mal gucken, war es das jetzt schon oder haben wir vielleicht dann doch noch jetzt dieses Endspiel und dann noch ein Endspiel und wie viele Endspiele gibt es denn dann noch oder müssen wir uns dann langsam, so wie es einige von unserer Runde schon getan haben, von dem Gedankenaufstieg verabschieden. Ich habe es vor 2 Wochen schon, aber auch aus der Wut heraus gesagt. André hat es aus der Wut heraus gesagt. Jetzt gucken wir mal ein bisschen sachlich drauf und da freue ich mich drauf. Mein Name ist Tobi und ich darf begrüßen heute Abend den Max. Guten Abend, Max.
Ja, hallo Tobi. Anders als André habe ich es tatsächlich geschafft, mich etwas zu beruhigen und wieder bei den sachlichen Themen zu bleiben. Aber ja, halten wir mal fest, das ist ein Endspiel, was wir haben am Samstag und das wird darüber entscheiden, ob wir eine Mannschaft sind, die Richtung Aufstieg gehen wird oder eine Mannschaft sein werden, die Richtung Mittelfeld gehen wird.
Absolut, wobei das ist mir fast schon zu positiv, Max. Ich würde zumindest sagen, es ist das Spiel, was sagt, dürfen wir noch eine Woche erstmal weiter hoffen oder ist es dann wirklich ganz vorbei? Weil der eine Sieg wird höchstens, ne, der hält uns erstmal zumindest im Spiel. Ich glaube, da sind wir uns einig, aber ein Endspiel ist es eins von weiteren. Und heute Abend auch wieder mal dabei der Vorwärts nach weit Trainer Alexander Kiene. Schönen guten Abend, Alex.
Ja, guten Abend, Tobi und guten Abend, Max. Freue mich dabei zu sein und natürlich auch auf das Spiel in Kaiserslautern zu blicken. Ja, einerseits die Mannschaft der Stunde, der SFC Kaiserslautern mit 4 Siegen in Folge und andererseits ja Hannover 96, die nach zuletzt 3 Remis sicherlich in der Pflicht sind, so wie ihr es eben auch gesagt habt, das Spiel zu gewinnen in Kaiserslautern. Also von daher ja, dürfen wir gespannt sein, was dort passiert und ja, was wir jetzt auch vorbesprechen. Freue mich auf die Runde.
Ja, ich freue mich gleichermaßen und muss sagen, hier kriegst du auch ein bisschen mehr Zeit als bei Magenta Sport, aber da hast du die Zeit hervorragend genutzt. Wer es nicht gesehen hat, guckt euch das, wenn ihr könnt, irgendwie Real Life nochmal an, 96-2 zu Hause gegen den SV Sandhausen. Alex war als Experte dabei und ich darf sagen, Alex, das war ein toller Auftritt und das ist aber nicht verwunderlich. Man hätte dir mehr Zeit geben sollen aus meiner Sicht, aber du kriegst sie hier. Du kriegst sie erstmal wenigstens hier. Und du hast schon eingeleitet. Es ist tatsächlich das Spiel der Mannschaft der Stunde. Du hast es gesagt, Kaiserslautern ist mit einem Null-Punkte-Spiel in die Winterpause gegangen. Da haben sie gegen Köln verloren. Da kann man sagen, gut, da kann man auch verlieren. Waren dann auch hinter uns, sogar einige Punkte hinter uns zur Winterpause. Ja, und dann ist einiges passiert. Lautern macht 4 Siege. Er schlägt Ulm, er schlägt Fürth. Schlägt Münster, ja, das haben wir nicht geschafft. Und schlägt Hertha BSC, ja, das haben wir auch nicht geschafft. Und 96, wir wissen es, nach dem Unentschieden gegen Hertha, dann eben der Sieg bei Jahn Regensburg. Erstes Spiel, erster Sieg, sehr gehypt von der Bild, die dann gleich und auch von uns vielleicht ein bisschen, die dann von ganz tollen Sachen, die André Breitmeier bewegt hat, sprach. Und dann eben die 3 Unentschieden, bisschen ernüchternd zu Hause gegen Münster, dann in Hamburg und jetzt natürlich gegen Fortuna. Alle Spiele, die du nicht unentschieden spielen musst. Hamburg kannst du verlieren, alle anderen musst du eigentlich gewinnen. Am Ende ist es dann so, dass Lautern aus den letzten 4 Spielen 12 Punkte geholt hat, also eine ganz saubere Weste. Wir gerade mal 7. Beide haben 5 Gegentore bekommen übrigens. Lautern hat aber 9 geschossen und wir nur 6. Und das sind dann vielleicht auch diese 3 Tore, die uns in jedem Spiel gefehlt haben, um den Sieg zu holen und dann auch mit 12 Punkten dazustehen. Denn auch bei Lautern waren es, abgesehen vom 4-2 in Fürth, immer 1-Tore-Siege. Und das heißt, dieses eine Tor, was wir nicht gemacht haben, das macht Lautern gerade. Alex, was kannst du noch über Kaiserslautern sagen? Es ist jetzt eine gewachsene Mannschaft, als Aufsteiger schon eine gute Saison gespielt, letztes Jahr ein bisschen ins Hintertreffen geraten, aber jetzt voll dabei. Was spielen die für Fußball? Worauf müssen wir achten?
Ja, ich finde grundsätzlich, und ich habe mir insbesondere natürlich das letzte Spiel in Berlin angeguckt, aber auch die Heimsiege, du hast es angesprochen, von den 4 Siegen, ja, war die zuletzt erzielt wurden, war es 3-mal so, dass Kaiserslautern die Dinger mit einem Tor gezogen hat. Es waren natürlich, du hast es angesprochen, eher Teams, aus dem unteren Bereich, gerade wenn wir jetzt an Ulm, an Münster, auch an Fürth denken. Hertha ja auch bisher mit einer enttäuschenden Saison, aber gerade die Spiele musst du ja gewinnen, um am Ende vielleicht oben stehen zu können. Und was auffällig ist aus meiner Sicht, es ist eine erfahrene Truppe, wenn man auch mal so auf das Durchschnittsalter guckt, 26 Jahre. Da sind viele Spieler dabei, die auch schon über Erfahrung und Qualität in diesem Zweitligasegment verfügen. Aus meiner Sicht auch eine Mannschaft, die ja von den Attributen sehr gut zu der zweiten Liga passt. Sie sind von den Spielertypen gut zusammengestellt, sie sind auch gut abgestimmt auf dem Platz. Sie haben aus meiner Sicht auch durch die Transfers, die im Sommer und auch nochmal im Winter nachgelegt wurden, sie haben eine Tiefe im Kader, vielleicht besser auch als andere Teams, die da oben stehen. Und es ist insgesamt, und das hat man in Berlin deutlich gesehen, ja, eine physische, sehr athletische Truppe mit vielen großgewachsenen athletischen Spielertypen, die auch eine Wucht und Konsequenz in ihrem Spiel drin haben. Das sieht man insbesondere in beiden Strafräumen. Man hat das in den letzten Spielen immer wieder gesehen, dass sie defensiv sehr konsequent verteidigen, gerade auch mannorientiert viele Bälle wegmachen und dass sie vorne in der Offensive auch eine Wucht im Boxverhalten haben, bei Flanken, bei Standardsituationen. Und diese insgesamt sehr wuchtige, teilweise auch eklige Spielweise führt dazu, dass sie diese letzten Spiele immer wieder auch für sich entschieden haben. Dazu haben sie aus meiner Sicht auch gewisse Unterschiedsspieler im Kader. Wenn ich im Mittelfeld an Marlon Ritter denke, der ja aus der Zentrale immer wieder die Fäden zieht, mit guten Pässen sehr kreativ ist, auch eine gute Schusstechnik aus der zweiten Reihe hat, auch bei Standards. Und sie haben sicherlich vorne mit Ragnar Ache ja den Topmann, der bisher mit 10 Toren sehr aufgefallen ist, der ja ein absolut wuchtiges Kraftpaket ist, auch mit guten Tiefgängen, auch mit einer guten Wucht im Strafraum. Der hat immer wieder Spiele entschieden. Sie haben auch Spieler wie Hanslik, die ja auch eine gewisse Quote erzielt haben. Sie haben Jokota, das konnte man in Berlin sehen, der klein, wuselig, quirlig ist. Also in der Offensive hat Kaiserslautern aus meiner Sicht eine Stärke. Man sieht das auch daran, dass sie bisher 39 Tore erzielt haben, also deutlich mehr als 96. Und das macht schon auch einen Unterschied aus in der Gesamtsituation. Für mich ist Kaiserslautern keine Mannschaft, die unbedingt riesig filigran Ballbesitzfußball spielt, gerade auch was das Aufbau- und Übergangsspiel betrifft, sondern ja, sie versuchen schon sehr geradlinig zu sein, auch ein gewisses dynamisches Spiel in die Tiefe herzustellen, mit Wucht, mit Physis dann auch immer wieder auch die Box zu belaufen und zu bespielen. Markus Anfang hat aus meiner Sicht das auch so ein bisschen angepasst. Wenn man ihn kennt jetzt über die Jahre, hat ja nun auch schon einige Stationen im Profifußball hinter sich, Kiel, Köln, Bremen, Dresden, da war er immer jemand, der auch für eine klare Ballbesitzphilosophie gestanden hat, häufig auch im 4-3-3 und einen sehr fußballerischen, dominanten Ansatz hatte. Ich finde, er hat es in Kaiserslautern jetzt gut geschafft, da eine gute Balance herzustellen. Man sieht so die Ansätze im Fußball bei ihm auch, im Ballbesitz, aber auch mehr mit Vertikalität nach vorne. Und ich finde, dass er auch taktisch ja immer wieder in der Lage ist, Dinge auch anzupassen. Kaiserslautern ist eine Mannschaft, die gerade auch zuletzt ja aus einer Dreier- respektive Fünferkette gespielt hat. Aber man hat auch gesehen in Berlin, wenn das dann vielleicht mal nicht so läuft oder der Gegner was anderes macht, ja, dann sind sie schon in der Lage, auch im Spiel ja anzupassen, auch den Matchplan umzustellen. Dann sind sie in Berlin mehr ins 4-3-3 gegangen. Also da ist schon ein Stück weit Pragmatismus bei Anfang dazugekommen, auch mehr Einfachheit im Ballbesitz. Und das sorgt dafür, dass Kaiserslautern aus meiner Sicht momentan mit diesem sehr, sehr geradlinigen, dynamischen Spiel, mit einer Qualität vorne in der Box, auch bei Standardsituationen und auch mit einer mentalen Stärke, so diese engen Spiele auch für sich zu entscheiden, auch in den Schlussminuten nochmal zuzuschlagen, wie sie es gegen Münster geschafft haben. Ja, das sorgt dafür, dass sie momentan da oben stehen und 12 Punkte erzielt haben. Trotzdem hat man auch in Berlin gesehen, es gibt schon gewisse Schwachstellen, die man ja bedienen kann, die man bespielen kann. Berlin hat es insbesondere in der ersten Halbzeit immer wieder geschafft, Ballverluste ja im zentralen Mittelfeld von Kaiserslautern herzustellen. Da sind sie schon ein paar Mal gefressen worden auf der 6. Und wenn du dann schnell ins Umschaltspiel kommst, gerade auch in die Schnittstellen der Dreier- respektive Fünferkette, dann kannst du das immer wieder auch bespielen. Das hat Berlin eben nicht ausgenutzt zu Toren, aber diese Möglichkeiten waren da. Du hast zusätzlich auch gesehen, gerade wenn du den Flügel doppelst, wenn du es immer wieder schaffst, auch mal einen Innenverteidiger rauszuziehen aus der Kette, dann kannst du da immer wieder gut reinkommen in die Schnittstellen. Also ich glaube schon, wenn du es gut machst, und das hat 96 ja gezeigt, dass das Spiel in die Tiefe besser geworden ist, dann hast du auch in Kaiserslautern Möglichkeiten. Und das müssen sie tun, um am Ende dieses Spiel bei einer sicherlich tollen Atmosphäre auf dem Betzenberg für sich zu entscheiden.
Ja, tolle Atmosphäre auf dem Betzenberg. Es wird lauter, Boris Tomiak auch gesagt. Und gut, dass du so geschlossen hast. Denn ich wollte dann sagen, das Einzige, was ich jetzt noch positiv ergänzen könnte und was uns Hoffnung machen könnte, die Max dann natürlich noch weiter ausbaut, ist die Bilanz gegen den ersten FC Kaiserslautern. Ich teile mal nach erster und zweiter Liga, weil die Bilanz in der ersten ist besser. Also wir haben in der ersten Liga 18 Siege, 7 Unentschieden und 15 Niederlagen. Das heißt, eins der wenigen Teams, gegen das wir überhaupt eine positive Bilanz vorzuweisen haben bei 60 zu 46 Toren. Dritte Liga ist sie zumindest nicht negativ. 3 Siege, 1 Unentschieden, 3 Niederlagen, 12 zu 10 Tore. Besonders gern erinnere ich mich da natürlich an das dritte Sieg dann im siebten Spiel gegen den ersten FC Kaiserslautern. Das war das Hinspiel, das war das 3 zu 1 im Niedersachsenstadion. Da war noch schönes Wetter. Ich saß mal auch im Westunterrang, Max, du kennst den Platz, und habe zu wenig gesehen im Vergleich zu dir, aber es hat mir Hoffnung gemacht. Und kannst du uns auch Hoffnung geben? Alex hat jetzt die Stärken von Kaiserslautern deutlich herausgestellt. Endspiel haben wir gesagt, Max, wie gehen wir so ein Endspiel an?
Ja, also ich finde zunächst, Kaiserslautern ist eine ganz andere Mannschaft, finde ich. Also ich nehme sie ganz anders wahr als im Hinspiel im 3 zu 1. Damals haben sie noch in dem 4-3-3 gespielt mit Boris Tomiak als Sechser, der sich immer zwischen die IVs fallen lassen hat. Inzwischen spielen die ein bisschen anders, agieren ganz anders mit vielleicht auch anderen Rollen in der Innenverteidigung. Und ich glaube, dass eine Hoffnung von uns sein muss, dass wir die Zweikämpfe zunächst gewinnen. Der Betzenberg ist hitzig, der Betzenberg ist heiß, und wenn wir die Zweikämpfe dann nicht gewinnen, dann laufen wir auch Gefahr dort gewissermaßen, dass die Stimmung bei den Spielern kippt, dass es schwieriger wird, in die Zweikämpfe zu gehen. Und auch gewissermaßen die Schwachstellen, die Alex bereits beleuchtet hat, das Mittelfeld, aber vor allem die Rechtsverteidigerposition bei Kaiserslautern ist mit Jan Djemara nicht so gut besetzt, wie man im letzten Spiel gegen Hertha gesehen hat. Denn Fabian Reza hat es ziemlich gut gemacht, konnte sich sehr oft auf der linken Seite durchdribbeln, durchsetzen und in die Box gelangen. Und ich glaube, dass wir mit Rabi Matondo einen Spieler im Kader haben und auf der linken Außenposition, der eben genau diese Rolle ausfüllen kann. Das heißt, es wird sehr entscheidend sein, dass wir Matondo dort so viel Raum und so viel Platz wie möglich geben, indem wir es taktisch so angehen, dass er oft isoliert spielen kann. Und ich würde eigentlich auch im Vergleich zu Düsseldorf gar nichts ändern. Also ich würde bei der Viererkette bleiben, ich würde bei den gleichen taktischen Prinzipien mit Enzo Leopold im Halbraum bleiben, mit Tresoldi und Jessic relativ hochstehend und immer abkippend. Und dann haben wir vielleicht sogar die Chance, wenn alle unsere Spieler in Spitzenform sind und wir Glück haben, dass Kaiserslautern ihre Schwachstellen nicht in den Griff bekommt, dass wir in der Lage sind, dort zu punkten.
Okay, das heißt, da hast du uns ein bisschen Hoffnung gemacht und hast auch gleich schon die Aufstellung mitgemacht. Da werden Alex und ich vielleicht noch mal ein bisschen protestieren müssen. Du hast gesagt Viererkette. Sie haben es aber gegen Düsseldorf, so ehrlich müssen wir dann auch sein, nicht konsequent in der Viererkette gespielt, sondern sie waren da sehr variabel, und das ist das, was ich vor dem Spiel gefordert habe. Sie haben geswitcht zwischen Dreier- und Viererkette, je nachdem, ob sie im Ballbesitz gewesen sind oder nicht. Das hat mir auch sehr gut gefallen, hat dann allerdings die Gefahr gebürgt, wenn du den Ball verlierst, in einen Gegenschuss zu laufen. Das haben sie aber gut hingekriegt. Lange Bälle konnten sie nur extrem schlecht verteidigen, wie beim 0-1. Ball vom Torhüter, ich will jetzt sagen, und Tomiak mit den wirklich verlorenen Kopfballduellen. Alex, die Offensivspieler von Kaiserslautern sind jetzt auch nicht alle 1,70. Das heißt, was kann Boris Tomiak tun, um dann dieses Mal solche Kopfballduelle zu gewinnen?
Naja, es geht ja grundsätzlich immer auch als Abwehrspieler darum, erstmal im richtigen Moment auch zu starten, also auch eine gewisse Dynamik in die Aktion reinzukriegen und dann auch ein entsprechendes Timing, also dann hochzusteigen. Und da muss man sagen, dass gegen Düsseldorf Kovnatski ist einfach in diesen zwei Situationen, also einmal beim Gegentor in der ersten Halbzeit und auch bei der Großchance in der zweiten Halbzeit geschafft hat, ja, einfach da von der Dynamik, aber auch vom Timing her, Tomiak zu überspringen und einfach den Ball auch zu verlängern. Das eine ist ja immer dann der Spieler, der in dieses Duell reingeht. Idealerweise, das hängt aber immer auch so ein bisschen von der Staffelung ab, würde ich auch immer eher dahin gehen, dass dann ein Sechser in das Kopfballduell geht. Das wäre dann Kunze, der war aber in dem Moment auch weiter vorne gestaffelt. Aber das wäre eigentlich der Idealfall, dass du Tomiak gar nicht hinten rausziehst, sondern dass der Sechser diese langen Bälle dann auch schon verteidigt. Wenn es aber so ist, dass Tomiak raus muss, dann musst du dahinter auf jeden Fall zwei Spieler haben, die die Tiefe besser absichern. In dem Fall Halstenberg und Neumann. Man nennt das ja dann auch diese Dreieckssicherung. Und das hat in dem Moment einfach nicht gut geklappt. Gerade auch, weil Halstenberg dann das Laufduell und auch das Zweikampfduell verloren hat. Und am Ende hättest du es trotzdem noch in der Box verteidigen können. Neumann aus meiner Sicht mit der Situation, dass er auf der Linie verteidigen will, aber eben nur im Raum ist, also raumorientiert deckt. Und aus meiner Sicht er da ganz klar in die Mannorientierung muss, das heißt aktiv den Torschützen dann auch am Schuss zu hindern oder ihn zumindest zu blocken. Und das war also gegen Düsseldorf eine Fehlerkette, wie man so schön sagt, mehrere Spieler beteiligt. Und das sind Dinge, die du abstellen musst. Auch insgesamt finde ich die individuellen Fehler in den letzten Spielen, die am Ende Punkte gekostet haben. Weil, wenn man ehrlich ist, gerade die beiden Heimspiele gegen Münster und jetzt auch Düsseldorf hättest du gewinnen können, wenn nicht sogar müssen. Du warst die bessere Mannschaft, du hast dich aber um den verdienten Lohn gebracht. Zum einen wegen der fehlenden Effizienz in der Offensive und zum anderen wegen dieser individuellen Fehler hinten. Und das muss 96 abstellen.
Das müssen Sie auf jeden Fall abstellen. Bevor wir jetzt dann nochmal gucken, Alex, wie du und ich aufstellen würden, Max hat sich ja schon entblößt, zumindest taktisch entblößt, nicht, dass das hier falsch verstanden wird, machen wir eine kurze Pause und sind danach aber gleich wieder da und verraten euch, wie wir wirklich spielen sollten. Nach einer kurzen Pause. Ja, liebe HörerInnen, herzlich willkommen zurück zu Vorwärts nach Weit, dem 96-Podcast bei meinsportpodcast.de. Also, jetzt sehen wir es nochmal, was Max dort aufstellen will. Alex, wenn du da eine andere Idee hast, dann ergänze gerne. Also, im Tor von Robert Zieder ist klar, die Viererkette würde er belassen bei links Marcel Halsenberg, habe ich es richtig verstanden, Max. Innen dann Tomjak Neumann und rechts dann auch Yannick Dehm?
Nee, ich habe Selmo Roja wieder da.
Ah, du hast, dann ist doch nicht wie gegen Düsseldorf, okay? Du hast aber auch nur vier.
Also ja, fast wie gegen Düsseldorf, gut, aber ja.
Gut, Samuel Roja, wenn er fit ist, aber er soll ja wieder im Training sein. Alex, gehst du da mit? Würdest du auch? Oder anders gefragt, das war jetzt ein Experiment mit Halsenberg, sowohl die zweite Halbzeit HSV als auch die 90 Minuten gegen Düsseldorf. Ich finde, er hat es besser gemacht als ein Yannick Dehm, das ist nicht überraschend. Ich finde, er hat es besser gemacht als ein Bartek Dobek. Wie siehst du es? Ist Halsenberg jetzt da am besten für die Mannschaft?
Ja, ich sehe es auf jeden Fall so, dass er, was das Spielen mit dem Ball betrifft, ja wirklich ein gutes Spiel gemacht hat. Also zum einen ja diese Ballsicherheit, die er von hinten ausstrahlt, auch diese guten vertikalen Bälle, die er zwischen die Linien spielt, auch gute Spielverlagerung. Also mit Ball hat das alles Hand und Fuß, was er macht. Was ich auch richtig gut fand, waren seine Tiefenläufe. Also gerade wenn Matondo außen freigespielt wurde, dass er dann einfach auch in die Halbspur gelaufen ist, gesprintet ist, die Tiefe belaufen hat. Das ist ja auch etwas, was André Breitenreiter möchte, dass man es immer wieder schafft, die Tiefe zu bedrohen, auch den Gegner dann vor Probleme zu stellen. Das sind alles Dinge, die er richtig gut gemacht hat. Es hat der Abschluss gefehlt, gerade in zwei, drei Situationen. Da hätte er sowohl in der Anfangsphase als auch in der zweiten Halbzeit bei dieser Großchance am kurzen Pfosten ja das Ding auf Sieg stellen können für 96. Aber nochmal, beim Spiel mit dem Ball fand ich, war es richtig gut. Aber er hat in den letzten Spielen insgesamt in dieser Saison im Defensivverhalten immer mal wieder Probleme von der Schnelligkeit, von der Beweglichkeit. Da hat er einfach im 1 gegen 1 Probleme. Und wenn du dich dafür entscheidest, mit ihm auf dieser Position zu spielen, die er ja über Jahre auch gespielt hat, die er kennt, diese Linksverteidigerposition, dann muss halt der Nebenmann, in dem Fall Tomiak, schon auch immer wieder gucken, dass er ein Stück weit die Tiefe dann sichert und damit auch Halstenberg sichert. Das sind dann so Prozesse und Abstimmungsthemen, die 96 in den nächsten Wochen verbessern muss. Und dann kannst du auch in dieser Viererkette so spielen. Fakt ist, dass ich grundsätzlich auch bei einer Viererkette bleiben würde. Ich aber schon aufgrund der Gegnersystematik eher zumindest gegen den Ball auf ein 4-3-3 gehen würde. Weil du musst ja schon davon ausgehen, dass Kaiserslautern wieder auch mit einer Dreierkette beginnt. Ja, mit Elvedi, mit Sirch und mit Bauer im Aufbauspiel. Und ich finde schon, dass du dann auch auf dem Betzenberg es immer wieder schaffen solltest, dann auch mit drei Spielern diese Dreierkette zu attackieren, sehr zielgerichtet auch zu attackieren und dass du dahinter mit zwei Achtern versuchst, die beiden Sechser zu fressen. Weil das ist etwas, was Berlin vorgemacht hat. Wenn du es schaffst, da im zentralen Mittelfeld zuzustechen, Bälle zu gewinnen, um dann in die Schnittstellen zu spielen, gerade auch außen, Matondo und Gangkamp in die Tiefe zu bekommen und du hast dann noch einen Tresoldi vorne drin, dann sind das Möglichkeiten, die du ausspielen kannst. Berlin hat das nicht geschafft, aber 96 hat die Qualität, diese Dinge auch auszunutzen. Von daher würde ich es zumindest gegen den Ball ein bisschen anpassen, mehr hin zum 4-3-3. Und mit dem Ball ja ein Stück weit auch eine Flexibilität zu haben in der Viererkette, aber auch mit dem hohen Dem dann auch mal in den Aufbau mit der Dreierkette zu switchen. Ich finde zum Beispiel Hertha hat es letzten Samstag sehr, sehr gut gemacht. Da hatte Kaiserslautern in der ersten Halbzeit große Probleme vom Positionsspiel mit Hertha. Deshalb haben sie dann auch taktisch angepasst, weil vorne mit Jokota und mit Ache zwei gegnerische Spitzen waren. Und wenn du dann aus der Dreierkette aufbaust, dem ziehst du hoch, baust dann mit den anderen drei auf, dann hast du eine Überzahl, dann kannst du so spielerisch in die nächste Zone kommen und kannst dann auch über Rochelt, über Leopold und so weiter, auch da in diesen Halbräumen immer wieder Überzahl schaffen. Und da hatte Kaiserslautern zuletzt Zuordnungsprobleme. Und das sind Dinge, die 96 auf jeden Fall beachten muss.
Okay, halten wir fest, bei dir spielt aber Dem und nicht Moroja?
Ja, ich würde grundsätzlich erstmal an sich von den Spielern her nichts verändern. Zum einen muss man sagen, das hatte ich auch schon mal in den letzten Wochen gesagt, du musst jetzt so eine Stammformation finden. Du musst auch versuchen, die besten Spieler auf den Platz zu bringen. Für mich waren das gegen Düsseldorf die besten Spieler, die zurzeit zur Verfügung stehen. Dazu kommt noch, dass Dem jetzt auch im Rhythmus ist, auch jetzt ein Tor mit vorbereitet hat. Er hatte natürlich trotzdem auch eine Quote insgesamt bei den Flanken, die noch verbesserungsfähig ist. Aber ich finde, wie gesagt, das ist jetzt ein Stück weit eingespielt. Er ist im Rhythmus. Moroja war jetzt ein bisschen raus. Also würde ich mit den gleichen Spielern spielen. Viererkette, davor Kunze auf 6, Leopold und Rochelt auf 8 und vorne mit Tresoldi, Ngangkamp und Matondo. Und dann bist du mehr beim 4-3-3.
Okay. Ja, ich würde es ein bisschen anders machen tatsächlich. Ich bin in der Viererkette, auch bei dir, Alex, nicht bei Max, aber weil ich auch finde, dass Dem gerade den Rhythmus kriegt. Ich mag auch seine Einwurfflanken, muss ich ehrlicherweise sagen. Das sage ich jedes Mal und das bleibt auch dabei. Wenn er sich schon mit dem Fuß nicht gut macht, dann bitte wenigstens mit Einwürfen. Und geben wir ihm die Chance, noch ein paar bessere Flanken zu schlagen als die gefühlt 50, die ja den Düsseldorfern nach Daniel Thun in den Strafraum geflogen sind. Ich würde auch Kunze drin lassen, natürlich. Ich würde Rochel drin lassen. Ich würde Leopold drin lassen. Ich würde auch Ngangkamp und ich würde auch Tresoldi natürlich drin lassen. Wen ich nicht von Beginn an bringen würde, ist Rebby Matondo. Ich habe ihn schwächer gesehen als in Hamburg. Ich glaube, dass er noch nicht fit ist für 90 Minuten. Jetzt kann man sagen, ja gut, egal. Er muss ja auch nicht 90 gehen. Du kannst ihn ja auch in der 60. auswechseln. Das ist alles richtig. Ich hätte Rebby lieber von der Bank. Muss ich ehrlicherweise sagen, entweder kann er 90 gehen oder er kommt bei mir von der Bank. Und dafür würde ich den Junjo Lee beginnen lassen. Ich würde auch Lee über links bringen. Ich würde Rochelt nicht wieder auf die linke Seite wechseln lassen. Ich erkläre es auch gern, warum. Er ist ja seine ungewohnte Seite, die rechte. Er sagte das auch nach dem Spiel gegen Düsseldorf. Aber perspektivisch wird Matondo links spielen. Da ist kein Platz für Rochelt. Das heißt, muss Rochelt jetzt rechts bleiben. Es ist einfach zwingend erforderlich, dass er sich in dieser Position auch mit seinem Nebenmann und seinen Hintermännern einspielt. Das heißt, Rochelt bleibt da so in der rechten Halbspur. Und für mich aber Junjo Lee kommt jetzt wieder rein und Rebby Matondo dann eher erst einer von der Bank. Und so, dass ich dann spielen würde im 4-2-2-2 und defensiv und wie offensiv würde ich es fast so lassen. Also ich switche da nicht viel. Ich mache vielleicht die Mitte ein bisschen massiver, wenn wir die erste Kette überlaufen kriegen. Ich möchte aber, dass wir tatsächlich anlaufen mit Tresoldi. Ich möchte, dass wir mit Ngangkamp anlaufen. Alex, du hast gesagt, das ist eine Dreierkette. Laufen wir erstmal zwei an und dahinter kommt dann noch aus meiner Sicht Rochelt mit dazu, der ebenfalls mit anläuft. Und also für mich gesagt Junjo Lee anstatt Rebby Matondo. Ansonsten bin ich beim Personal bei euch. Aber auch nur aus dem Grund, dass ich Rebby nicht für matchfit halte und dann doch eher glaube, es wird ein Geduldsspiel gegen Lautern und dann seine Geschwindigkeit haben möchte in der zweiten Halbzeit und nicht schon zu Beginn, wenn wir dann nicht in den ersten 20 das 1-0 machen, kriegen wir nämlich ein Problem und das haben wir gegen Düsseldorf gesehen, obwohl wir Chancen dazu hatten. So, Tipps.
Darf ich was dazu sagen, Tobi?
Noch? Ja, gerne, bitte, ja, unbedingt, ja.
Also, das ist auch völlig in Ordnung und das Schöne ist ja im Fußball, dass jeder auch seine Meinung hat und grundsätzlich kann ich da deine Gedankengänge natürlich immer nachvollziehen. Ich sehe es komplett anders, weil gerade was Matondo betrifft. Es ist jetzt ein sukzessiver Aufbau gewesen. Er hat in Hamburg 45 gespielt, er hat jetzt 60 gespielt. Ich glaube, dass jetzt mindestens 75, vielleicht sogar 90 drin sind. Ich finde das grundsätzlich von André sehr richtig, das sukzessive aufzubauen. Und ich muss ganz klar sagen, im Stadion auch, alle gefährlichen Aktionen von Hannover 96 in den ersten 60 Minuten waren von Matondo. Das waren die Situationen über seine linke Seite, dass er dann Heizenberg in Szene gesetzt hat, dass er auch selber immer wieder gute Pässe ins Zentrum reingespielt hat und er hat sehr gute Verlagerungen auch auf die andere Seite gespielt, 2-3 Mal, wo er nach innen zieht, wo er dann dadurch auch dem freispielt. Am Ende des Tages kann man natürlich sagen, bei diesen vielen Aktionen, die er hatte, muss am Ende noch mehr bei rauskommen. Für ihn selber, so wie in Hamburg, aber auch insgesamt natürlich für die Mannschaft. Auf der anderen Seite kann man auch sagen, ja, er spielt diese super Pässe und dann müssen Halstenberg oder Tresoldi oder ein Gangkamp das Ganze natürlich auch mit dem Tor veredeln. Und wäre das passiert, gerade in diesen zwei Fällen von Halste, dann hätte jeder gesagt, boah, was für ein super Pass von Matondo. Ja, also der war wirklich Ausnahmespieler, auch jetzt zu Hause gegen Düsseldorf. Und man hat auch gesehen, ohne jetzt das zu kritisieren, aber als er raus war, haben die Spieler, die reingekommen sind, nicht diesen Impact gehabt auf das Spiel, wie man sich vielleicht auch erhofft oder erwünscht hat. Ich hätte sowieso wahrscheinlich aus meiner Sicht subjektiv einen Tresoldi nicht runtergenommen, weil ich finde, dass gerade auch in den letzten 10, 15 Minuten viele Bälle in die Box gekommen sind, wo du einfach dann nicht nur einen Spieler mit Wucht gebraucht hättest wie ein Gangkamp, sondern du hättest einen Tresoldi noch gebraucht, der in solchen Situationen immer noch mal ein Tor machen kann. Aber die Spieler, die reingekommen sind, haben keinen Impact gehabt. Es ist aus meiner Sicht im letzten Heimspiel schwächer geworden. Und deswegen sage ich, Matondo muss jetzt von Anfang an spielen. Der braucht das Vertrauen, der braucht die Spiele. Und er macht immer was Außergewöhnliches. Und was noch dazu kommt, wurde vorhin ja auch schon angesprochen, diese rechte Seite von Kaiserslautern hat gewisse Schwachstellen. Das hat Hertha BSC letzte Woche aufgezeigt, insbesondere mit Rehse. Und da musst du immer wieder reingehen, in diese Zonen und in diese Räume musst du immer wieder kommen. Und deswegen, aus meiner Sicht, muss er spielen. Und für mich nochmal im 4-3-3, deshalb, weil nochmal, du musst den Gegner, gerade auch die Dreierkette, beschäftigen. Du musst dahinter mit 2 Achtern die beiden Sechser attackieren, um da viele Ballgewinne im Zentrum zu haben. Und du brauchst dahinter einen klassischen tiefen Sechser, weil Marlon Ritter jemand ist, der in diesen Zwischenräumen sich unglaublich gut bewegt, auftritt, Bälle in die Schnittstellen spielt, auch Ache bedient, auch die Außen bedient. Und da musst du abräumen. Und deswegen brauchst du ein sehr starkes Zentrum mit 3 Spielern und hast dahinter trotzdem noch auch die Innenverteidigung und die Viererkette, die dann einfach auch die beiden Spitzen von Lautern auch unter Kontrolle halten muss. Und das ist die Situation gegen den Ball, die für mich sehr, sehr wichtig ist, mit einem sehr kompakten Zentrum und trotzdem mit einer Aktivität im Pressing, um dann auch den Gegner in erster Linie anzulaufen und in zweiter Linie zu fressen. Und wenn du das schaffst, kannst du auf dem Betzenberg immer wieder in gute Umschaltsituationen, in gute Tiefe kommen. Und das ist aus meiner Sicht ein Plan, der aufgehen kann.
Also ich kann das nachvollziehen und ich kann auch dem folgen, was du sagst. Wie gesagt, für mich ist Rabbi trotzdem noch jemand, den ich von der Bank bringen würde, weil ich John Julies Quirligkeit auch gegen einen Jumeirah sehen möchte. Bei Lauter muss ich ehrlicherweise sagen. Aber ich kann auch damit leben, wenn Matondo, wenn er dann jetzt mehr gehen kann als die 45 und 60 Minuten, du bist der Trainer, wenn du sagst, so baut man den Spieler auf, dann folge ich dem, dann kann er meinetwegen auch 90 gehen und dann will ich ihn auch auf dem Platz sehen, weil dann brauchen wir ihn, da hast du recht. Und sie werden ihn sicherlich nicht so doppeln können, wie es Lautern gemacht hat, wie Düsseldorf gemacht hat, Entschuldigung, die haben nämlich schön gezeigt, wie man ihn eigentlich verteidigen muss. Das wird bei Lautern eher Mann gegen Mann sein und dann hat er seine Vorzüge. Okay, habt ihr mich überzeugt, Max und Alex? Dann setze ich Junjo Lee wieder auf die Bank und will die Schnelligkeit und die trickreiche Spielweise von Rabbi Matondo gegen Jumeirah sehen und dann, wenn dann der Innenverteidiger mit rausziehen muss, weil er ihn nicht gehalten kriegt, dann haben wir die Mitte offen und dann macht Nicolo seine Tore. Eine Sache nur, Alex, ich folge dir voll. Du kannst einen Tresoldi rausnehmen. Du kannst dann nur nicht weiter mit Flanken spielen. Das kannst du nie machen. Also du kannst ihn rausnehmen und kannst sagen, du möchtest mit Gindorf einen anderen Typen drin haben. Das kann man machen. Gindorf hat er ja ganz vorne reingestellt. Aber dann darfst du nicht mit den Flanken weiterarbeiten. Und das war der Fehler aus meiner Sicht, der dann dazu geführt hat, dass wir in den letzten 15 Minuten keine große Torgefahr mehr hatten, außer eben diese eine Chance von Gindorf. Artistisch schön, aber eben brotlose Kunst. Muss das Spiel anpassen, wenn du diesen Typen bringst, respektive wenn du den Typen Tresoldi rausnimmst und das
ja, hat der Trainer nicht gemacht. Ich sage aber auch, ich weiß nicht, Max, wie du es siehst, aber ich sage ja auch, aber es war ja klar in den letzten 15, 20 Minuten, dass das Spiel so läuft, wie es gelaufen ist. weil Düsseldorf war mit dem Punkt zufrieden. Das hat man auch gemerkt, auch nach dem Spiel bei Daniel Thune, auch bei den Spielern. Die konnten eher mit dem Punkt leben, auch so wie das Spiel gelaufen ist, als 96. Und es war klar, dass die in den letzten 15, 20 Minuten sehr kompakt verteidigen werden, auch die eigene Box verteidigen werden. Und da kommst du nicht so in die Tiefe. Da kannst du auch die Schnittstellen nicht so bedienen, sondern du musst es immer wieder über außen aufreißen, über eine gute Doppelung, auch über ein gutes Dreiecksverhalten. Und du musst viel mit Flanken arbeiten. Und deswegen brauchst du dann in der Boxbesetzung Spieler, die dann auch ja, dann zuschlagen können im ersten Kontakt mit Fuß, mit Kopf und so weiter. Und deswegen hätte ich, aber das ist wie gesagt eine subjektive Meinung, definitiv ja auch Trezoldi drin gelassen, zumal er nach wie vor der Spieler ist mit der höchsten Torgefahr. Er hat die meisten Tore gemacht, er hat auch die meisten Aktionen im Strafraum, finde ich, die Torgefahr ja, erzeugen. Und deswegen hätte ich ihn drin gelassen. Und ja, aber das ist wie gesagt meine Meinung. Ich weiß nicht, Max, wie du es siehst, aber für mich war es klar in den letzten Minuten, dass es so läuft, wie es gelaufen ist. Und da hat 96 es leider nicht mehr geschafft, das Spiel zu ziehen, was Kaiserslautern in einigen Spielen geschafft hat.
Ja, ich saß ja auf der Süd, das heißt, ich habe die zweite Halbzeit von uns, also die offensive Halbzeit von uns quasi direkt vor mir gehabt. Und was wir halt damals noch mit Matondo hatten, ist, dass wir noch ein bisschen relativ mehr Möglichkeiten hatten, die Räume zu öffnen, und ab da war das Flankenspiel danach der Auswechsel relativ einseitig, und Düsseldorf hat es in einem 3-3 innerhalb der Box verteidigt, und die Kopfbälle sind nicht an den Mann gekommen, die Kopfbälle sind nicht auf das Tor gekommen oder die sind vorbei auf das Tor gekommen, und das ist eben das große Problem. Und also wir hätten damals, ich will jetzt gar nicht so viel über das alte Spiel reden, aber wir hätten viel mehr bei den Flanken bleiben sollen, vor allem, weil wir ja keine andere Möglichkeit gefunden haben, diesen Block zu durchbrechen. Und ja. Ganz kurz noch den bezogen auf den Case wegen Matondo statt Lee. Was Matondo geschafft hat, ist, dass Rochelt eine ganz andere Dynamik und auch gewissermaßen eine andere Rolle eingenommen hat bei uns. Denn Rochelt war zuvor der Außenspieler, der mehrere Spieler binden sollte und sich kreativ durchsetzen soll. Das hat er nicht geschafft, und dieses Profil hat er auch nicht. Aber was er vor allem geschafft hat und was man auch beim Tor gesehen hat, dass er ein Spieler ist, der sich vor der Box positioniert, aus dem Rückraum heraus in die Box reinkommen kann. Er kann am zweiten Pfosten stehen, den Fuß reinhalten. Er kann nochmal das Tor verwerten, wenn der Ball irgendwie auf den zweiten Ball abklatscht oder so. Und er schafft sich auch so viel mehr Möglichkeiten, den Ball anzunehmen und viel mehr als Verbindungsspieler zu gelten. Und deswegen ist Matondo für mich auch in dieser Startelf eine absolute Pflicht.
Haben wir es geklärt. So, wie geht's aus? Klären wir das jetzt nochmal, Max. Dein Tipp?
Ich würde mir am liebsten einen Sieg wünschen, aber ich bin nicht überzeugt davon, dass die Mannschaft das reißen wird. Vor allem, ich glaube, dass die Qualität von unserer Bank nicht ausreichen wird in den entscheidenden 70 Minuten, wenn die Kräfte schwinden der Startelf-Spieler. Und deswegen denke ich, dass wir uns mit einem 2-2 trennen werden.
Alex, was sagst du?
Ich sage auch unentschieden 1-1. Ich glaube, dass 96 stark genug ist, um auf dem Betzenberg dagegen zu halten. Aber Max hat es vorhin angesprochen, so diese Physis, diese Wucht des Gegners, also da musst du von der ersten Minute an in den Zweikämpfen, in den Duellen drin sein. Wir denken auch noch an die letzten Jahre, wo das da immer richtig geknallt hat. Sowohl im Mittelfeld als auch bei den Standardsituationen. Also du musst in beiden Strafräumen sehr, sehr konsequent und wuchtig sein. Ich traue das 96 zu und ich glaube, dass sie stark genug sind, auch zu punkten. Aber an Sieg glaube ich nicht. Deswegen unentschieden. Und ja,
das, okay.
Das ist meine Meinung.
Ist auch völlig in Ordnung. Und damit hat Max klar gemacht, der Aufstieg ist vorbei. Denn es ist unser Endspiel. Und ich will aber diesen Funken Hoffnung und dieses kleine Feuerchen am Lodern lassen. Und deswegen gewinnen wir da 1-0. Ja, mit einem dreckiger Sieg, es wird ein spätes Tor und wir gewinnen da 1-0. Und jetzt gucken wir nochmal aufs Grundsätzliche, machen wir in einer kurzen Pause. Also, war es das schon? Haben wir noch eine Chance? Wenn ja, was muss jetzt passieren? Bin gespannt. Wie gesagt, nach einer kurzen Pause.
Euch gefällt, was ihr hört? Dann gebt Vorwärts nach weit 5 Sterne bei Spotify, Apple Podcast oder Amazon Music.
Ja, liebe HörerInnen, herzlich willkommen zurück zu Vorwärts auf Weit, dem 96-Podcast bei meinsportpodcast.de. Max, mit dem Unentschieden wären wir raus.
Mit dem Unentschieden wären wir raus, und ich glaube, das wäre auch folgerichtig, wenn wir uns die gesamte Situation der letzten Jahre anschauen. Und ich finde, das letzte Spiel hat relativ gut gezeigt, warum es nicht funktionieren kann. Und das ist, liegt einerseits daran, dass wir ja in der Chancenverwertung keine Qualitätsspiele, also keine so gute Qualität haben, die das Spiel alleine entscheiden können. Für mich ist aber vor allem entscheidend, weil wir oft über den Trainer gesprochen haben und der Trainerwechsel ja auch richtig gewesen ist, aber es ist vor allem der Kader. Und wenn wir auf die Bank des letzten Spiels blicken, dann sitzen auf der Bank mit den 2 Einwechslungen Monjo Momolo, Lars Kinder von Harvard Nielsen, 3 Spieler, die in der Qualität absoluter Zweitliga-Durchschnitt sind und die in mehreren Bereichen Defizite haben, die es in anderen Mannschaften nicht gibt. Und die restlichen Einwechslungen wären Andreas Vogelsammer, Kolja Oden oder Max Christiansen gewesen. Und ich glaube, dass der Kader und auch die Mentalität dieser Mannschaft, das, was ich so sehe, das, was gezeigt wird, einfach nicht vollkommen ausreicht, um besser als Düsseldorf, um besser als Hamburg, um besser als Köln, besser als Magdeburg oder besser als Kaiserslautern langfristig am Ende der Saison zu sein. Ich glaube, dass wir akzeptieren müssen, dass wir uns in einem weiteren Jahr zweite Liga befinden, unabhängig davon, dass wir im Winter davon gesprochen haben, dass wir den Trainer wechseln müssen, um aufzusteigen.
Ist das nicht ein kleiner Widerspruch?
Das ist durchaus ein Widerspruch und das ist durchaus verständlich, dass man den Trainerwechsel kritisch betrachtet. Aber was ich ja vor einigen Monaten ja noch gesagt habe, ist, dass also Trainer es schaffen können, gute Trainer, exzellente Trainer, hervorragende Trainer es schaffen können, wie ein Sebastian Hoeneß beim VfB Stuttgart eine Mannschaft so aufzuwerten von den Trainingsqualitäten, von den Abläufen, von den Dingen, die sie einstudieren, dass diese Mannschaft es schaffen kann, von einer Relegationsmannschaft zu einem Champions-League-Verein zu werden. Und André Breitenreiter ist nicht meine Wunschlösung gewesen. Er ist eine gute Lösung gewesen, eine Lösung, die ja die Stadt kennt, die die Aufgabe kennt, aber eine Lösung gewesen, die der insgesamt auch gezeigt hat, dass der Kader vielleicht auch nicht trainerabhängig betrachtet werden muss, sondern ja unabhängig von dem Trainer und auch vielleicht die einzelne Qualität in den Stellen, die nicht besetzt wurden, die nicht geschlossen wurden. Es fehlt mein Wunsch-Box-to-Box-Achter für ein neues System. Es fehlt ein Linksverteidiger, dass Marcel Halstenberg plötzlich links spielen muss. Und es fehlt ein ja, weiterer offensiver Qualitätszehner, der in der Lage ist, Spiele von selbst zu entscheiden.
Und da glaubst du nicht daran, dass Janne Kochel diese Rolle, des Letzten zumindest, ausfüllen können wird?
Ja, ich glaube, es wäre sehr schwer. Also, das, was wir von Janik Rochert gesehen haben, ist, dass ihm ein wichtiges Umfeld quasi um ihn herum sein muss. Man hat gesehen, sein Selbstbewusstsein war anfangs sehr, sehr angeschlagen. Er hat sehr viele Probleme gehabt. Langsam traut er sich, mal ein paar Tricks zu machen, ein paar Hackenschläge. Aber er ist für mich nicht der entscheidende Spieler, der seine Spieler so kreativ in Szene setzen kann, dass er Spiele von alleine entscheiden kann. Das traue ich ihm noch nicht zu. Ich bin mir nicht sicher, ob er in einem Monat diese Entwicklung machen wird, aber das ändert nichts daran, dass andere Positionen neben Rochelt immer noch nicht besetzt sind. Und das ist zum Teil ja ein Problem der Wintertransferperiode gewesen, zum Teil auch bedingt durch die Möglichkeiten, die wir gehabt haben.
Okay. Alex, kann sowas eine Chance sein, wenn du jetzt sagst, okay, wir machen einen Haken an der Saison, ich finde es zu früh, du wahrscheinlich auch. Aber folgen wir mal kurz, Max, und sagen, okay, ist ein Haken dran. Jetzt haben wir natürlich aber die Situation, dass extrem viele Verträge auslaufen. Wir haben auch schon sichere Abgänge mit Phil Neumann. Das heißt, du stehst eigentlich dann ohne einen Kader da. Ist das eine Chance, weil du dann sagen kannst, hey, pass auf, dann können wir uns nochmal von Grund auf aufbauen oder brauchst du dann wieder diese 3 Jahre, um eine Mannschaft zu formen? Sind wir da nicht so ein bisschen am Scheideweg?
Ja, definitiv. Ich glaube, deshalb hat man ja auch im Winter von der sportlichen Leitung, auch insgesamt vom Verein, nochmal klar nach außen gegeben, wir wollen diese Saison aufsteigen. Wir müssen eigentlich aufsteigen. Natürlich spricht jeder immer von diesem 3-Jahres-Plan. Das ist eine Thematik. Aber das andere ist, dass jeder weiß, wenn es diese Saison nicht gelingt, dann steht im Sommer ein großer Umbruch bevor. Und jeder, der sich im Fußball auskennt, ich habe es ja nun auch in vielen Vereinen und über Jahre von der Trainersituation erlebt, eine neue Mannschaft aufzubauen, ja, einen Kader auch neu zu justieren, das braucht dann auch wieder Zeit. Und dann bist du im Sommer wirklich vor einem möglicherweise Neuaufbau. Und deswegen war ja auch die Thematik so, dass man ja so mal alles auf eine Karte gesetzt hat. Man ist sozusagen all in gegangen, zum einen mit dem Trainerwechsel, aber zum anderen auch, dass man beispielsweise gesagt hat, wir geben einen Neumann nicht ab, egal was da jetzt dann vielleicht noch aus Birmingham kommt, sondern wir wollen mit dieser Truppe jetzt aufsteigen. Wir müssen eigentlich aufsteigen. Und das letzte Jahr dann irgendwo auch eine gewisse Wirtschaftlichkeit, jedes Jahr zweite Liga, das wissen wir ja von 96, aber auch von anderen Clubs wie dem HSV, wie Schalke, jedes Jahr zweite Liga ist dann auch nochmal wieder wirtschaftlich gesehen schwierig zu betrachten. Und das ist so die Thematik. Ich würde zum einen aktuell niemals aufgeben, weil mit einer Serie kannst du ja nochmal oben ranrücken. Ich glaube, es wird schwer. Aber nochmal, du musst ja alles dafür tun, jetzt einfach mal so ein großes Ding zu ziehen gegen eine Mannschaft von oben, um dann vielleicht in so einen gewissen Flow zu kommen. Dafür musst du aber aus meiner Sicht, und das haben ja jetzt die letzten Spiele gezeigt, warum hast du nur unentschieden gespielt? Ja, zum einen, weil du individuelle Fehler in der Defensive gemacht hast, auch von sogenannten Führungsspielern. Und zum anderen hast du nach wie vor diese Probleme vorne im letzten Drittel. Max hat es angesprochen. Also Aufwand und Ertrag passen nicht zusammen. Du hast dich jetzt aus meiner Sicht unter André Breitenreiter im Übergangsspiel verbessert. Also die Abläufe in den Zwischenräumen, auch die Tore, die erzielt wurden, beispielsweise das 2-1 gegen Münster war ja ein toller Angriff über den Zwischenraum und dann in die Tiefe. Auch jetzt das Tor gegen Düsseldorf mit dem Klatschball von Gangkamp über den dritten und über den Flügeldurchbruch und so weiter. Also ich finde, da sind Fortschritte erzielt worden im Spiel mit dem Ball. Das wirkt attraktiver, das wirkt auch in die Tiefe strukturierter und besser. Aber im letzten Drittel kommen am Ende zu wenig Tore bei raus. Und du siehst es ja auch anhand der Tabellenkonstellation. Die Mannschaften, die jetzt über 96 stehen, haben teilweise 10 bis 15 Tore mehr erzielt. Also es fehlt am Ende dann die letzte Qualität und Effektivität, um ganz oben stehen zu können. Und das hat aus meiner Sicht auch etwas mit der Kaderspitze zu tun, aber auch mit der Kadertiefe. Ich habe ja vorhin gesagt, dass Kaiserslautern, finde ich, eine sehr gute Kadertiefe hat. Auch andere Teams, die über 96 stehen. Und deswegen, es ist nicht nur ganz einfach eine Trainerthematik, sondern es ist auch eine klare Kaderthematik. Und die wird im Sommer nicht besser, weil da stehst du dann wieder vor wirklich einem Neuaufbau. Und das wird für Hannover 96 und für die Verantwortlichen sicherlich nicht einfach, wenn es so kommt.
Vor allem sollten wir ja, also neben dem Umbruch, den wir haben, auch schauen, wie dieser Umbruch überhaupt angegangen werden kann. Denn was mich persönlich beunruhigt, ist die finanzielle Situation und die finanzielle Freiheit, die die Verantwortlichen haben werden, um einen leistungsfähigen Kader aufzubauen. Wir verlieren 12 Spieler, respektive 11 mit Erik Ullmann, dessen Vertrag ausläuft. Und das sind Lücken, die du ja füllen musst. Darunter sind ja Positionen wie Marcel Halstenberg und Phil Neumann, also die Stamminnenverteidigung der letzten zweieinhalb Jahre, letzten anderthalb Jahre. Mit Ngankam verlierst du den Sturm, mit Mantonio dann links außen möglicherweise. Mit Junjuli verlierst du einen Zehner. Und dann frage ich mich einfach, ob wir auf der finanziellen, auf der wirtschaftlichen Seite in der Lage sein werden, uns so zu verhalten auf dem Transfermarkt, dass wir diese Lücken mit Qualität, mit besserer Qualität und mit Spielern füllen können, die wieder perspektivisch einen langfristigen Weg bei Hannover gehen möchten. Und ich habe Schwierigkeiten, eine Vision zu sehen, wenn ich mir anschaue, wie denn in diesem Winter investiert wurde.
Aber das würde doch eher dafür sprechen, jetzt doch nochmal den Glauben zu behalten und nicht aufzugeben, Max, weil sonst heißt es ja, wenn ich dir folge, wir spielen die nächsten 10 Jahre zweite Liga.
Also natürlich,
wenn es gut läuft.
Natürlich gebe ich innerlich nicht auf und ich glaube immer an den Aufstieg und ich glaube immer an Wunder, denn wir haben Dinge gesehen. Also ich glaube, Heidenheim hätte sich auch nicht erträumen können, dass sie in der 98. Minute gegen Regensburg treffen und damit Hamburg aus dem Aufstiegsplätzen rauskicken. Also es ist immer alles möglich und wenn wir jetzt Spiele gewinnen, dann können wir vielleicht in der Lage sein, doch noch etwas zu ändern. Aber realistisch betrachtet ist die Perspektive eher der zweiten Liga geschuldet und vielleicht auch eher einem möglichen Abstieg, wenn der Umbruch nicht effizient umgesetzt wird, statt einem möglichen Aufstieg. Und das ist die Gefahr, vor der ich warnen möchte und die Gefahr, der wir uns bewusst sein müssen, dass wir bei Hannover 96 eine einmalige Situation haben mit Gesellschaftern, mit Investoren, die anders als in anderen Vereinen nicht bereit sind, großflächig zu investieren.
Behauptest du? Die Aussagen der...
Oder es vielleicht nicht können. Ob sie es wollen oder nicht, aber was Fakten sind, dass wir die Fakten sehen und die Wintertransferperiode exemplarisch dafür war, dass wir keine großflächigen Investments getan haben.
Oder die Investoren einfach gar nicht angefragt wurden für großflächige Investments, denn sie haben vorher gesagt, sie sind bereit zu investieren und es musste ihnen dann natürlich auch nur klar gemacht werden, wofür sie investieren wollen und vielleicht fehlte es auch daran. Wir wissen es nicht. Also entweder wurden da keine Spieler vorgeschlagen, man konnte sich mit gar nicht besseren Spielern einig werden. Das ist ja alles durchaus möglich, als gleich zu sagen, hier ist jemand nicht bereit oder nicht fähig zu investieren, was es dann noch schlimmer machen würde, muss ich ehrlicherweise sagen. So, Alex, also wir haben aber schon gesagt, du hast es auch nochmal gerade gesagt, dass der Offensivvortrag ist deutlich besser geworden. Das heißt, wir haben mehr Struktur im Spiel, wir haben mehr Tiefe im Spiel. Es sieht aus meiner Sicht flüssiger und auch mit einem gewissen Plan versehen aus. Jetzt lass doch mal uns die 2-3 Tore mehr machen. Dann reden wir über was ganz anderes. Guck mal, stell dir vor, wir gewinnen jetzt dreckig in Lautern. Dann kommt das Heimspiel gegen Paderborn. Paderborn ist jetzt auch nicht mehr die Mannschaft, vor der man groß Angst haben muss. Und da gewinnen wir dann wieder. Dann sind wir wieder mitten im Geschäft und haben dann vielleicht die 2-3 Tore gemacht, die uns bisher gefehlt haben.
Ja, keine Frage. Deswegen, du darfst ja jetzt zum jetzigen Zeitpunkt, es sind noch so viele Spiele zu spielen, du darfst jetzt nicht aufgeben. Keine Frage. Du brauchst jetzt einfach so einen, wie du es gesagt hast, dreckigen Sieg, vielleicht auch verdienten Sieg. Also du brauchst einfach jetzt mal so einen Dreier, so eine Initialzündung, wie ich immer sage. Und musst dann einfach in einen gewissen Flow kommen, einfach mal 2-3 Spiele hintereinander zu gewinnen. Nochmal, ich finde auch, dass Im Spiel mit dem Ball sind Dinge zu erkennen, die André Breitenreiter auch mit den Jungs ja immer wieder trainiert hat. Ich weiß es aus dem Trainingslager, da ist immer wieder an diesen offensiven Abläufen gearbeitet worden. Du musst natürlich ein Stück weit aufpassen, dass diese offensivere Ausrichtung und auch, sagen wir mal, das Fokussieren auf die Offensive nicht zulasten der Defensive geht. Weil das muss man sagen, war auch unter Stefan Leitl insgesamt ja, beste Abwehr, sehr starkes Pressing und Gegenpressing, auch von der Intensität. Also diese Kompaktheit und der Zugriff, das war sicherlich eine Stärke unter Stefan Leitl. Und das darfst du jetzt auch nicht vernachlässigen. Also gerade auch, sagen wir mal, in der Analyse, in der Trainingsarbeit, du musst immer beide Dinge beleuchten. Und es darf halt nicht dazu führen, dass du nur noch die Offensive trainierst und nur noch an die Offensive denkst und hinten lässt du dann einfach zu viel zu. Oder kriegst jetzt wie in zwei Spielen zwei Gegentore, das ist dann zu viel. Ich finde, dass das gegen Düsseldorf von der Staffelung, von der Restverteidigung insgesamt auch von der Verteidigungsmentalität ein Schritt nach vorne war, weil 96 relativ wenig aus dem Spiel zugelassen hat. Aber das muss dann am Ende die Basis sein und du musst auch in Lautern ja möglichst lange, wenn nicht sogar über 90 plus, diese Null auch dann mal verteidigen, weil dann reichen dir vorne diese ein, zwei Tore. Und man sieht es anhand des Beispiels 1. FC Köln. Die haben es ja geschafft, speziell im Herbst. Also sie haben das System umgestellt, sie haben ihre Spielweise ein bisschen angepasst. Dieser Hurra-Fußball der ersten Wochen und Monate, der nicht so zum Erfolg geführt hat, ist adaptiert worden. Und wie viele Spiele haben die jetzt 1-0 gewonnen? Auch das letzte zu Hause jetzt gegen Schalke. Und das ist so. Also hinten nach wie vor daran arbeiten, wenig Gegentore zu bekommen, möglichst die beste Abwehr zu bleiben und vorne dann einfach diese ein, zwei Tore zu machen. Über Unterschiedsspieler wie Matondo, über einen Tresoldi nach wie vor, einen Gangkamp. Tresoldi traue ich nach wie vor 10 plus Tore zu. Ein Gangkamp hat jetzt auch, finde ich, in den letzten Wochen deutlich zugelegt. Auch diese Rolle neben oder auch so ein bisschen hinter Tresoldi, das liegt ihm sehr, sehr gut in diesen Zwischenräumen. Da hat er gute Abläufe drin, da hat er gute Aktionen. Und das sind so die Spieler, die jetzt diesen Unterschied vorne ausmachen müssen, um ein Spiel zu gewinnen, um dann in Flow zu kommen und auch mit dieser ja, sehr positiven, mutigen Strategie, die André fährt. Also er hat ja eine sehr, sehr ja, offensive Medienstrategie auch gefahren, ne, mit Themen wie positive Arroganz, Selbstvertrauen, Überzeugung. Das hört sich alles gut an und ich finde das auch gut, aber am Ende wirst du auch an den Worten gemessen und das muss die Mannschaft jetzt auf den Platz bringen und Spiele gewinnen.
Absolut, aber wir halten fest, die Hoffnung ist noch nicht vorbei. Wir müssen nicht aufgeben, wir müssen noch nicht nächstes Jahr zweite Liga planen und uns dann Angst und Bange werden, wo es hingehen soll, sondern wir haben noch alle Möglichkeiten, selbst in der Hand mit dem Sieg auf dem Betzenberg und dann im darauffolgenden Heimspiel gegen Paderborn, sind wir auch im Punkteschnitt, den Max gefordert hat, sind dann immer noch zwei unter meinem, aber dann sind wir wieder mitten im Rennen und das ist ja alles möglich, die Spiele sind noch nicht gespielt, 96 hat alle Chancen, Alex hat gesagt, dass André diese ganzen Abläufe im Training immer wieder wiederholt, das heißt, sie werden immer mehr zu Automatismen, weil sie auch im Spiel jetzt wirklich dann, ich sag mal in Anführungszeichen, blind funktionieren, erkennt man, die Spieler nehmen es an, es kommt die Muscle Memory dazu, dass dann diese Abläufe wirklich auch wie von selbst funktionieren und dann sind wir doch positiv frohen Mutes. Wir wissen, was uns auf dem Betzenberg erwartet. Boris Tomjak soll sich nicht verwechselt haben, sondern soll uns am besten zum Sieg köpfen in der 96. Minute, das meinetwegen auch in der 6. oder in der 16., aber in der 96. fände ich es auch ganz schön. Ich wünsche allen FahrerInnen auf dem Betzenberg, so wie dir, Max, eine gute Hinfahrt, ein tolles Spiel, bringt 3 Punkte mit und kommt gesund wieder zurück nach Hannover. Alex, vielen Dank für deinen Besuch. Wie immer eine große Freude, viel, viel Expertise wieder dabei, viel Fachlichkeit, das tut uns gut und da freue ich mich sehr drüber. Vielen Dank, dass du diese Zeit gefunden hast.
Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Macht einfach immer wieder Spaß, mit euch diese Spiele dann auch zu besprechen, auch die Gesamtsituation. Und ja, wir alle wünschen uns natürlich für Hannover 96, ja, dass es positiv wird. Und ja, freue mich, dabei gewesen zu sein. Immer wieder gerne.
Ja, vielen herzlichen Dank. Und nochmal, André wird sich auch wieder beruhigen und wir brauchten jetzt ein bisschen Sachlichkeit und Hoffnung. Max hatte mir ein bisschen zu wenig Hoffnung zwischendrin, aber hinten raus können wir ja sagen, also haben es noch selbst in der Hand, wir haben alles in der Hand. Es kann nur nach vorne gehen und vorwärts gehen und das wird am Samstag beginnen mit einem Sieg auf dem Betzenberg und deswegen denkt immer daran, 96 Allee und bis bald.
Ich hoffe, es hat euch auch so gut gefallen wie mir. Dann bis zum nächsten Mal. Euer Carsten Linke.
Ihr seid immer noch da? Ihr könnt wohl nicht genug kriegen. Sagt das bitte nicht den Jungs. So, jetzt aber abschalten.